Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Sonntag haben wir 1. Korinther 7, die Verse 29 bis 31. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuten, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Liebe Gemeinde, keine Zeit, sagt mir der Mitarbeiter, den ich für einen Dienst anfrage. Keine Zeit, sage ich zu meinem Kollegen, wenn ich etwas für ihn übernehmen soll. Keine Zeit, sagen wir so schnell zueinander, obwohl es doch oft nicht stimmt. Jeder von uns hat ja 24 Stunden jeden Tag. Und wenn es nicht reicht, nehmen wir noch die Nacht dazu. Von Gott haben wir alle gleich viel Zeit bekommen. Die Frage ist nur, wofür verwenden wir sie? Was machen wir mit unserer Zeit? Klar, da sind viele Dinge vorgegeben, da können wir nichts machen, berufliche Zwänge, wo die Zeit festgelegt ist. Schlafen ist auch sinnvoll, sonst werden wir sehr ungnädig mit uns selbst und den anderen. Aber da gibt es doch viele flexible Punkte, wo es eigentlich kein Problem wäre, mal eine Stunde mehr oder weniger nach vorne oder hinten zu schieben, wo es wirklich nicht drauf ankommt. Wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, finden wir im Griechischen zwei unterschiedliche Zeitverständnisse, zwei Begriffe, zum einen Chronos und Kairos. Chronos kennen wir von chronologisch, die durchlaufende Zeit, die jeden Tag immer weitergeht. Die Uhr läuft und läuft und läuft. Ein Ereignis wird nach dem anderen aufgeführt, sozusagen die objektive Zeit, die unabhängig von meinen persönlichen Erlebnissen läuft. Tick, tack, tick. Andererseits gibt es in der Bibel den Kairos, den Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt, den könnte man verpassen. Das ist genau der Punkt, wo wir die Frage stellen müssen oder es getan haben, willst du mich heiraten zum Beispiel? Ein Ereignis, das uns die Zeit vergessen lässt. Dann denken wir nicht mehr in Stunden oder Minuten, sondern sind ergriffen von diesem wunderbaren Moment. Als die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus, sandte Gott seinen Sohn, um uns zu retten. Ein Augenblick wie eine Ewigkeit. Paulus sagt nun, die Zeit ist kurz. Klar sagen wir, wir leben nicht ewig. Der eine stirbt mit 70, der andere mit 80, manche früher oder später. Unser Leben ist begrenzt. Das wird uns gerade in der Herbstzeit deutlich. Wenn die Blätter fallen, wenn es wieder früher dunkler wird. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gut, wenn wir das bedenken. Und so unser Leben dann viel bewusster gestalten. Für Paulus bedeutet dieser Satz aber auch noch etwas anderes. Die Zeit ist kurz. Da geht es darum, dass er fest damit rechnet, dass der Herr bald wiederkommt. Dass Jesus Christus kommt. Paulus lebt in der nahen Erwartung, dass die Zeit bis zur Wiederkunft wirklich kurz ist, ganz im Horizont des Reiches Gottes. Bald wird sich universal durchsetzen, was Christen schon lange glauben. Nun sind fast 2000 Jahre geschehen und der Herr ist noch nicht wiedergekommen. Trotzdem haben wir diese feste Hoffnung, dass er kommen wird. Das gehört ja zu uns als Christen, dass wir im Horizont dieses Reiches Gottes leben, unter seiner Herrschaft. Und wie sieht nun solche Gestaltung aus? Paulus nimmt 5 Beispiele, wie wir unser Leben als Christen in der Welt gestalten können. Und darum, dabei geht es nicht darum, aus der Welt zu flüchten. Das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, wenn der Herr wiederkommt, dann ist es uns ja egal, wie es auf dieser Welt ist. Oder wir geben uns ganz hinein in die Dinge und meinen, alles hängt davon ab. Paulus weist uns einen dritten Weg und sagt, diese Welt gebrauchen, aber nicht brauchen. Zur Welt gehören natürlich auch die Menschen, die Allernächsten, die Ehepartner. Die, die eine Frau haben, sagt Paulus, sollen so leben, als hätten sie keine. Jetzt muss ich schon aufpassen, was ich sage, wenn meine Frau hier sitzt. Soll ich sie wie Luft behandelt ignorieren? Sicher nicht. Die Frage ist immer, welchen Stellenwert hat sie? Ja, sie ist mir lieb und teuer, aber ich will sie nicht verabsolutieren. Mein Glück kommt doch von Gott, der mir sie geschenkt hat. Die einzigartige Beziehung zu einem einzigartigen Menschen nicht überfrachten. Die Ehe ist mir von Gott geschenkt. Und so danke ich ihm dafür. Aber das ist eine zeitlich begrenzte Sache. Für manchen ist das tröstlich, für andere traurig. Für manche ist es nämlich der Himmel auf Erden und für manche, so habe ich schon öfters gehört, auch die Hölle auf Erden. Aber ich habe mich an meine Frau gebunden, so wie sie sich an mich gebunden hat, aber noch größer ist die Bindung an Gott, unser Glaube. Denn die Beziehung zu Gott wird über den Tod hinaus halten. Sie wird die Ehe überdauern. Menschliche Bindungen kommen und gehen, die Bindung an Gott aber bleibt. Die weinen, als weinten sie nicht. Es ist gut, den Tränen freien Lauf zu lassen, wenn wir trauern. Es ist gut, wenn wir unsere düstere Stimmungen nicht verstecken. Unsere Trübsal vor Gott bringen. Herr, mir steht das Wasser bis zur Kehle. Die Enttäuschung muss raus. Aber wir sollen uns von dieser Trauer nicht zerfressen lassen. Sie soll doch nicht Herr über uns werden. Wir müssen uns nicht überwältigen lassen, weil Gott doch größer ist. Die Bindung an ihn stärker als die Bindung an unsere Gefühle. Die, die weinten, als weinten sie nicht. Die sich freuten, als freuten sie sich nicht. Wir haben doch jede Menge Grund zur Freude an der Musik, am Gottesdienst, aneinander, an den Kindern. An den Erntegaben, denken Sie an letzten Sonntag. Wir freuen uns am Leben, an der Sonne, die uns scheint. All das dürfen wir dankbar genießen. Wie hieß es letzten Sonntag? Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Ich darf es dankbar genießen. Aber davon mache ich mich nicht abhängig. Ich will von Gott abhängig bleiben. Ich hänge mich nicht an die Geschöpfe, sondern an den Schöpfer. Das ist doch die Grundentscheidung, die wir als Christen getroffen haben. Was ist mein einziger Trost im Leben und Sterben? Jesus Christus oder unsere Sorgen? Drittens, die kaufen, als behielten sie es nicht. Haben, als hätte man nicht. Das hat sich mittlerweile durchgesetzt, auch bei den Menschen. Haben ist weniger als sein. Liebe ist wichtiger als Eigenheim. Hoffnung und Gerechtigkeit ist wichtiger als ein volles Bankkonto. Weil Besitz einen Menschen schon sehr bestimmen kann, dass er darüber das Leben verliert und den Blick auf die entscheidenden Dinge verstellt. Man verwechselt das Nebensächliche mit dem Wichtigen. Wer von allem haben will, verzettelt sich. Wir kennen die Gefahr des Konsumrausches. Und ich weiß nicht, ob bei Ihnen Samstag auch dieses dicke Paket landet von Werbebroschüren, wo wir jedes Mal beten können, danke Herr, dass ich davon nichts brauche. Manches brauchen wir vielleicht schon, aber wir können es gelassen auch ins Altpapier werfen. Oder am besten gleich abbestellen. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Und gut, wenn wir jetzt schon das Loslassen einüben. Diese Welt gebrauchen, als brauchten wir sie nicht. Da fasst Paulus das noch einmal zusammen. Diese Balance einerseits sie in Dienst zu nehmen und andererseits sich nicht von ihr vereinnahmen zu lassen. Gott hat uns so viel gegeben, dass wir es dankbar gebrauchen, und ich bin so froh über all die Dinge, die es gibt. Diese Woche haben wir eine neue Spülmaschine bekommen, weil die alte kaputt war. War nicht schlecht, nach längerem von Handspülen wieder auch eine Spülmaschine zu haben. Danke Gott, dass es das gibt. Aber davon abhängig sich zu machen, will ich nicht. Weil Gott selber doch die Quelle unserer Freude, unseres Lebens ist und er der Herr ist. Dass wir seinen Willen achten und miteinander in Liebe umgehen. Es bleibt eine Gabe, eine Leihgabe. Ich will diese Welt gebrauchen, aber nicht missbrauchen. Verantwortlich mit den Dingen, mit den Menschen umgehen, wohlwissend, ich bin nicht von ihnen, sondern von Gott abhängig. Er stärkt mich und er trägt mich. Das Wesen dieser Welt vergeht, sagt Paulus. Wir haben viel, was wir festhalten können. Erlebnisse, die uns tragen, Gegenstände, die unsere Häuser füllen, Menschen, die uns ein Stück begleiten und Freund sind auf Zeit, aber wir haben hier keine bleibende Stadt. Das Wesen dieser Welt ist gierig. Sie will uns vereinnahmen und knechten. Die Dinge wollen uns dingen, Gott aber will uns frei machen. Paulus schreibt unmittelbar vor unserem Predigttext: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte, weil wir zu einem Leben in Freiheit berufen sind. Wir haben äußerliche Freiheit, dafür können wir dankbar sein in Deutschland. Und Gott will uns nun auch zu einer inneren Freiheit führen, mit Distanz zu den Dingen zu leben, weil wir Christus gehören, der uns befreit hat, dass wir uns nicht an das Geschaffene über die Maßen binden. Bindung an sich ist ja nicht schlecht. Nur so wächst Vertrauen, wenn wir uns aufeinander einlassen. Deshalb ist es gut, sich aneinander zu binden, in Freundschaften, Ehen, Gemeinde. Aber diese Bindungen dürfen wir nicht verabsolutieren. Die Welt vergeht. Es ist irgendwann einmal alles zu Ende. Immer wieder entsorgen, Dinge abgeben, rausgeben. Dazu möchte ich Mut machen. Es ist uns geliehen von Gott. Wir besitzen es nicht. Wir dürfen es loslassen. Kinder irgendwann loslassen. So vergöttlichen wir das Irdische nicht und verteufeln es, sondern wir relativieren es auf Gott hin. Denn er ist der Schöpfer. Und wir leben in dieser Welt. Wir haben Lebenspartner, wir dürfen sie haben. Wir dürfen lachen und weinen, wir dürfen kaufen und besitzen. Das alles schenkt uns Gott. Aber bei all dem gilt, was Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Also hängen wir unser Herz nicht an die Dinge, sondern allein an Gott. Amen.